Spreche über zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8 und 9. Hebräer 13, Vers 8 und 9. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Lasset euch nicht von mannigfaltigen und fremdartigen Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Ich denke, dass ein bewegtes Jahr zu Ende geht. Politisch bewegt, vielleicht für manchen auch sehr persönlich bewegt oder bewegend. Gerade diese politischen Ereignisse sind ja beeindruckend, dass Menschen zumindest Ansätze der Freiheit erlangen, die ihnen über Jahrzehnte verwehrt schienen und waren, dass politische Führer, die bisher das Sagen hatten, plötzlich selber gingen oder gehen mussten oder gegangen wurden, dass andere, die abgesetzt wurden, wieder eingesetzt wurden, dass Ideologien, die bisher als unantastbar wissenschaftlich fundiert galten, in aller Öffentlichkeit als Lüge bezeichnet werden, dass Menschen, die sagten, wir treten für das Wohl der Menschen ein, sichtbar wurden als solche, die andere Menschen verachtet haben und missbraucht haben, um sich persönlich und ihre Clique zu bereichern. Ein bewegendes Ja. Dass sich Türen öffnen, dort wo bisher nur Mauern waren. Viele Veränderungen. Auf diesem Hintergrund ist es besonders schön, diesen Vers in Vers 8 hier zu lesen. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Das heißt, er ist ein Führer, der nicht irgendwann abgesetzt wird, der nicht irgendwann sagen muss, meine Ideologie war falsch, sie ließ sich nicht verwirklichen. Sondern da ist jemand, der sich gestern bewährt und heute bewährt und selbst in Ewigkeit noch das Sagen haben wird. Die Impulse, die er bringt, sind nicht voller Menschenverachtung, obwohl er von Selbstverleugnung spricht, spricht er aber niemals von Verachtung, sondern immer nur von Liebe, von Annahme, von Vergebung, von Ermutigung. Und die Impulse, die er in die Gesellschaft sendet, sind immer hilfreich. Impulse der Liebe, der Vergebung, des Teilenlernens, der Annahme. Denken wir an solche Namen wie Wichern oder Franke oder auch auf der katholischen Seite vielleicht Ketteler oder Kolping oder dann Bonhoeffer, Menschen, die in die Gesellschaft hineinwirkten. Und ich denke, dass christliche Impulse in unserer Gesellschaft auch heute sind, bis hin in dieses soziale Netz hinein, selbst wenn es nicht Christen sind, die sie heute vielleicht vertreten, dass zumindest Ansätze davon aus dem christlichen Glauben herauskommen. Oder nehmen wir einen Mann wie Raiffeisen, der dieses Genossenschaftswesen entwickelt hat, aus dieser Überzeugung eines bewussten Christen heraus, anderen zu helfen, weiterzukommen. Oder die Care-Pakete am Ende des Krieges, die ja eigentlich von den sogenannten Feinden verschickt wurden. Aber diese Feinde waren Christen und deshalb haben sie gesagt, man muss den Leuten auf die Beine helfen und ihnen zeigen, dass wir sie lieb haben. Jesus musste keinen einzigen seiner Sätze widerrufen. Und wer diesem Führer gestern vertraute, der muss auch in seinem Lebensweg keine Dinge widerrufen. Wer diesem Führer gestern vertraute, muss auch in seinem Lebensweg keine Dinge widerrufen und sagen, es war falsch, es tut mir leid, sondern er kann sagen, es war richtig, vielen Dank, du hast mich bewahrt und dahindurch gebracht. Wenn ich anderen Führern vertraut habe, sei es meinen eigenen Gedanken oder was weiß ich, spontanen Eingebungen oder den Interessen meiner Clique oder sonstiger Verbände, dann muss man im Rückblick manchmal schon sagen, es war nicht alles ideal. Manche Wege waren Holzwege, Sackgassen oder ich musste sogar sehen, dass sie mich selbst geschädigt haben. Aber Gott kann mir heraushelfen durch Vergebung. Wer also dem richtigen Führer vertraut, braucht Dinge nicht zu widerrufen, sich nicht zu schämen. Er kann Gott loben. Wer auf anderes vertraut hat, muss manchmal sich beugen und sagen, Herr, hilf mir da heraus. Ich denke, dass es besser werden könnte mit dir. Es heißt nicht, dass Leute der Kirche oder Christen keinen Unsinn produzieren können. Denken wir an diese Fehlentwicklung der Kreuzzüge, an diese furchtbaren Verbrechen des Hexenwahns, Um nur zwei Punkte zu nennen oder an die Entwicklung der deutschen Christen im Dritten Reich, wo Menschen bewusst Fehlwege gingen, vielleicht dachten sie, es waren die richtigen Wege, aber sie waren in der Bibel nicht so vorgezeichnet, sondern sie waren nur in ihren Köpfen so erdacht. Auch an der Stelle stimmte die Bibel immer und sie hat diese Wege nicht bestätigt, sondern in Frage gestellt und im Nachhinein auch oder auch im Vorhinein als falsch bezeichnet. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Interessant ist, dass der Kommunismus gelehrt hat, die Materie sei ewig. Darüber lacht inzwischen fast jedes Schulkind, weil es weiß, dass es eine sogenannte wissenschaftliche Lüge ist, dass die Materie nicht ewig ist. Wird jeder Wissenschaftler bestätigen. Ewig ist Gottes Wort, durch das die Welt geschaffen wurde, durch das Glauben entsteht, Wiedergeburt und das sogar in der Ewigkeit noch Geltung hat. Durch dieses Wort wird alles Große und Kleine geprägt. Und dann heißt es, Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Wenn Jesus gestern derselbe ist wie heute, dann heißt es, dass ich ihm danken kann für alles, was gestern war. Sprich für dieses ganze Jahr. Ich finde es immer schön, wenn man vor einem Jahreswechsel einmal Zeit findet, dieses Jahr zu überdenken. Was hat es mir gebracht? Was habe ich erreicht? Was habe ich getan? Welche Menschen sind mir besonders begegnet? Was konnte ich mir vielleicht neu leisten? Welche Entwicklung ging eventuell zu Ende? Wovon musste ich mich trennen? Vielleicht auch, welche Beziehungen zu Menschen wurden gelöst? Vielleicht durch den Tod oder durch Wegzug? Wo hat Gott mir durchgeholfen? Jesus Christus gestern bedeutet, dankbar zu sein. Jesus Christus heute bedeutet, Vertrauen zu haben, weil er heute genauso hilft wie gestern. Und Jesus Christus in Ewigkeit bedeutet Zuversicht, weil diese zuverlässige Person bis in alle Ewigkeit hinein mich begleiten wird oder ich ihn. Und deshalb heißt es hier, es ist gut, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird. Es gibt ja viele Dinge, durch die man das Herz festigen könnte. Da gibt es so Tröpfchen und was weiß ich nicht alles und Salben und Gymnastik und Sport und was tut man nicht alles, um sein Herz zu festigen? Bis dahin, dass Leute dann irgend so eine Maschine eingebaut bekommen, die die richtige Impulszahl liefert, damit die Frequenzen nicht zu tief liegen, ein Herzschrittmacher. Aber es ist die Frage, was mein Herz wirklich festigt, was ihm sozusagen die richtigen Impulse gibt. Und die richtigen Impulse sind ja Impulse des Vertrauens, der Liebe, des Friedens, der Vergebung. Denken wir noch einmal an den Osten. Wie viel Vergebung ist jetzt dort nötig, wo Menschen, die bisher andere ausgenutzt haben, plötzlich wieder als die Bittsteller in die Gesellschaft aufgenommen werden wollen? Wie viel Vergebung ist alleine da nötig, um zusammen leben zu lernen? Wie viel Vergebung ist unter uns nötig, um offene Beziehungen zu haben und auch heiles Leben? Stellen wir uns einmal unsere Gesellschaft vor, dass Menschen ohne Schuld wären. Wie viel gesünder würden wir da alleine werden? Wie viele Beruhigungssäfte könnte man weglassen? Wie viele Herzinfarkte würden nicht stattfinden? Wie viele Schlaganfälle kämen gar nicht oder später? Wie viele Krebsbeschwerden würden sich vielleicht nicht entfalten, weil einfach der Untergrund so widerstandsfähig ist, um solches abwehren zu können? Das ist keine Verurteilung von diesem oder jenem. Es ist einfach ein Nachdenken über das, was möglich sein kann im Glauben. Jesus festigt das Herz durch Gnade. Wie würde man Gnade definieren? Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet, dass jemand straffrei ausgeht, der verurteilt ist. Gnade bedeutet, dass jemand straffrei ausgeht, der verurteilt ist. Gott erlässt mir alle Strafe, weil Jesus die Strafe trug. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gnade bedeutet, straffrei zu bleiben, auch in der Ewigkeit. Insofern werden Christen nicht in das jüngste Gericht kommen. Das sollte jeder verstehen und auch glauben. Christen kommen nicht in das jüngste Gericht. Warum? Weil dieses Gericht vollzogen wurde, als Jesus starb. Und es gibt einen Rechtsgrundsatz, dass Dinge nicht zweimal bestraft werden. Das ist kein Freibrief zu sündigen, weil Gott mich begleitet und schon erziehen kann und auch seine Züchtigungsmittel kennt, die er einsetzen kann, um mir zu helfen. Gnade bedeutet weiter, dass ich immer aus dieser quellfreundlichen Liebe Gottes leben kann, samt allen Vorrechten, die er schenkt. Gnade bedeutet, diese quellfreundliche Liebe Gottes zu erfahren, die mich stärkt. Letztlich bedeutet Gnade, dass ich aus dem Beschenktwerden nie herauskomme. Gnade bedeutet, dass ich aus dem Beschenktwerden durch Gott nie herauskomme. Denn alles, was in meinem Leben wirklich Wert hat vor Gott, ist mir ja von ihm geschenkt worden. In diesem Römerbrief hatte ich vorhin den Vers 32 vorgelesen, Kapitel 8. Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir an die vielen DDR-Bewohner denken, die im Moment hier herüberkommen und staunen über die Fülle, die es hier gibt, bei Gott ist die Fülle viel größer. Und alles können wir durch Gebet abrufen, was ihm wichtig ist, uns zu geben. Und das kostenfrei. Gnade bedeutet, ich komme aus dem Beschenktwerden nie heraus. Hier ist aber eine Warnung eingebaut. Wir sollten uns nicht von mannigfaltigen und fremdartigen Lehren fortreißen lassen. Deshalb denken wir kurz darüber nach, was könnten das für Lehren sein, die versuchen, uns abzutreiben, uns wegzureißen. Damals waren es Speisen. Diese Christen hier hatten Probleme mit dem jüdischen Glauben. Sie dachten immer noch, es gäbe so Speisevorschriften auch für Christen. Und wenn man die alle beachten würde, hätte man noch ein paar Pluspunkte mehr bei Gott. Und der Schreiber hier sagt ihnen, wisst ihr, das zählt überhaupt nichts. Ist vielleicht gut für euren Körper, aber vor Gott bedeutet das überhaupt nichts. Die Speisen sind für uns vielleicht nicht das Entscheidende, vielleicht mehr andere Genüsse. Für junge Leute, die werden oft durch Sexualität abgetrieben von dem richtigen Kurs. Andere durch Geld und all den Lügen, die damit verbunden sind, um es zu erwerben oder zu verteidigen oder zu mehren. Geld muss nicht mit Lügen verbunden sein, aber wie oft wird gelogen um irgendwelche Vorteile willen? Oder wenn man an den Jahreswechsel denkt, wie viele Glückwünsche werden jetzt ausgesprochen mit dem Zusatz, Hauptsache Gesundheit. Und wie viele Leute leben ganz für ihre Gesundheit? Gesundheit ist ein fantastisches Geschenk Gottes, aber es darf niemals die Hauptsache werden, weil nämlich dann Jesus die Nebensache würde. Jede Akzentverschiebung ist Sünde. Jede Akzentverschiebung ist Sünde. Und selbst wenn ich die Gesundheit zur Hauptsache mache, dann ist das Sünde. Gesundheit ist keine Sünde, aber wenn sie die Hauptsache in meinem Leben wird, ist sie Sünde. Und deshalb ist das Leben der 1000 kleinen Tipps für die Gesundheit nicht schlecht. Aber das Leben mit Jesus ist viel wichtiger. Und manche ruiniert sogar seine Gesundheit um Jesu Willen. Denken wir an irgendeinen Missionar, der in ein Land der dritten Welt geht und als erstes schon mal Malaria kriegt. Und dann vielleicht noch irgendeine andere Infektion. Die hätte er alle, wenn er hier zu Hause bleiben würde, gar nicht gekriegt. Das heißt, er setzt sogar seine Gesundheit ein, um für Gott unterwegs zu sein und Menschen das weiterzugeben, was Gott für sie wichtig ist. Oder denken wir an geistige Speisen, die uns heute serviert werden, die auch manchmal abführen vom Weg. Wir bekamen bei uns gerade eine Rose geschenkt. Eine einzige, die war sehr schön, oder ist es noch? Und so Rosen haben ja oft so ein Problem, wenn man die nicht ganz in allem exakt pflegt, oder manchmal sogar mit Pflege, dann lassen die manchmal schon am ersten Abend den Kopf hängen. Und wenn man dann so eine Rose hat mit Kopf hängen, die sieht nicht schön aus. Dem hat eine liebevolle Floristin entgegengewirkt, indem sie einfach so ein Draht da hineinsteckte. Jetzt ist die Rose gestielt und die kann ihren Kopf überhaupt nicht mehr hängen lassen. Selbst wenn sie verwelkt ist, wird sie ihren Kopf noch nach oben tragen. Und so gibt es so Leute, die uns so geistige Rezepte liefern, sozusagen geistig so einen Draht in den Kopf stecken und sagen, wenn du positives Denken übst, dann wirst du deinen Kopf immer oben haben. Du musst dir immer vorstellen, was du werden willst und dann wirst du das werden und erreichen. Ich finde es nicht schlecht, positiv zu denken statt negativ, aber das ist nicht das Entscheidende. Nicht, was ich mir vorstelle, was aus mir werden soll, sondern was Gott sich vorstellt, was aus mir werden soll, das ist das Entscheidende. Und den Kopf hochzutragen ist auch nicht schlecht. In der Bibel steht, wir sollten aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir das bildlich gesehen tun, dann werden wir den Kopf oben haben. Nicht mit so einem Draht, sondern durch die Blickverbindung zu diesem erhöhten Jesus. Oder andere haben irgendwelche Meditationen, die sie üben, asiatischen Ursprungs, oder mentale Schulungen als Manager dieser oder jener Art. Da dringt so vieles ein, was nichts taugt, was irgendwo einem abführt von dem richtigen Kurs. Oder denken wir an den Jahreswechsel, wie viele werden da ein Horoskop lesen oder Bleigießen oder was weiß ich, einen Blick in die Sterne riskieren und dabei irgendwo von dem eigentlichen Stern abgelenkt. Jesus sagt, ich bin der glänzende Morgenstern. Insofern habe ich persönlich auch einen Sternenglauben, aber nicht an die Abhängigkeit von irgendwelchen sogenannten Sternzeichen, sondern von diesem wunderbaren Herrn Jesus, der jeden Tag derselbe ist und immer führt. Sich nicht abbringen lassen, sondern in Jesus geborgen sein. Und da will ich noch zwei oder drei Dreiklänge der Geborgenheit aus der Bibel vorlesen, wo einfach immer dieses Gestern, Heute und in Ewigkeit auftaucht, alle aus der Offenbarung. Da sagt Jesus, beziehungsweise Gott, ich bin das A und das O, ist übrigens Symbol hier vorne auf diesem kleinen gewebten Teppich hier vor der Kanzel. A und O ist der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin das A und das O, sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Oder Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Oder heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der war und der ist und der kommt. Immer dieser Dreiklang der Geborgenheit, er ist hinter mir, er ist vor mir und er ist bei mir, beziehungsweise wenn ich Christ bin, sogar in mir. Wir sind die Beschenkten und kommen aus diesem Beschenktwerden nie heraus. Wir sollen in dieser Gnade fest werden. Gnade bedeutet manchmal aber auch durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Dem Paulus wurde gesagt, als er dreimal gebetet hatte, irgendein Problem sollte von ihm genommen werden, wahrscheinlich ein gesundheitliches, hieß es, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. Das heißt, er wurde sein Problem nicht los, er sollte es behalten, aber gerade in dieser Schwäche Gottes Stärke noch mehr erfahren. Und da las ich ein interessantes Zitat, es ist jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich, von Modersohn, einem bekannten Prediger, der sagte, Gott lässt manchmal auf seine besten Werkzeuge einen Schatten fallen, damit sein Name desto mehr leuchte. Gott lässt manchmal auf seine besten Werkzeuge einen Schatten fallen, damit sein Name desto mehr leuchte. Sicher ein Punkt zum Nachdenken. Gottes Liebe ist immer gut. Er möchte, dass unsere Herzen gefestigt werden, belastbar sind, einsatzfähig und voll seiner Liebe. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du unsere Herzen durch Gnade festigst und du weißt, wie sehr das jeder von uns braucht. Schenke, dass es geschieht im Vertrauen zu dir. Amen.